Jo, guten Morgen. Starten wir mal. Ich hatte vom letzten Mal hier noch eine Sache übernommen. Und zwar, als wir den F-Menü-Tensor transformiert hatten, haben wir gesagt, was ist der Sigma-Tau-Tensor oder also F-Menü-Tensor im unbewegten System. Und der berechnet sich dadurch, dass diese Matrizen der Transformation halt eben zweimal anwende. Und da taucht ja eine gewisse Frage auf, weil in denen steht ja das Gamma drin. Nur das halt eben zweimal anwendet, kommt man möglicherweise auf ein Gamma-Quadrat. Ist auch für das Einzelne, für den einzelnen Term ist das auch so. Aber wenn man es dann alle, also es sind ja 16 Terme, die man quasi berücksichtigen muss, wobei die meisten Null sind, weil hier stecken schon mal einige Nullen drin jeweils. Also wenn man die Achsen entsprechend gut ausrichtet. Hier ist die Diagonale auch gleich 0. Also von den 16 Termen, die da vorne in der Summe vorkommen, sind so ungefähr 14 oder 12 gleich 0. Und die anderen ergeben etwas. Und die anderen ergeben genau das, was ich anschließend hingeschrieben hatte, weil sich diese Gammas und die Betas irgendwie gegeneinander aufheben. Also es ist schon so, dass man wirklich zweimal diese Gamma-Matrix anwenden muss. Also diese Boost-Matrix. Das ist sogar noch schlimmer, wenn man dann irgendwann mal zu Tensoren übergeht, die 3 oder 4 Indizes haben, dann wendet man diese Matrix auch 3 oder 4 Mal an. Und zwar im Prinzip für jeden dieser Spaltenvektoren einmal. Also das heißt, je öfter man halt eben, also je mehr Indizes man hat, desto mehr muss man halt eben auch mit diesen Gamma-Matrizen dann arbeiten. Ja, so ist das. Also einfach mal durchprobieren. Ich habe es jetzt gestern stichprobenartig einmal für einen Term der Diagonale, also einen von 4 durchprobiert. Da kam tatsächlich auch links eine 0 raus. Dann habe ich einmal für eine elektrische Komponente, eine von den 3 durchprobiert, kam auch genau das Richtige raus. Und einmal für eine magnetische kam auch genau das Richtige raus. Punkt. 3 von 10, die anderen 6 sind ja bis auf das Minuszeichen identisch. Also sollte als Stichprobe genügen. Gut, erinnert mich mal bitte dran, dass wir am Ende nochmal beschließen, was wir dann nächste Woche machen, denn nächste Woche ist tatsächlich schon das letzte Mal. Weil es gab auch von Kommilitonen halt eben die eine oder andere Äußerung, was man noch machen könnte. Und dann müssen wir einfach darüber beschließen, was wir dann machen wollen. Also falls ich es vergesse, sagt man einfach Bescheid. Da war noch was. Gut. Ich habe heute vor, Green'sche Theoreme mal durchzunehmen. Green'sche Theoreme ist etwas, wofür brauchen wir es überhaupt? Was wir ja wissen ist, wenn wir hier so eine Ladungsverteilung Rho an der Stelle R haben, oder besser gesagt an der Stelle R', und wir wissen dann, wie man aus diesem Rho an der Stelle R' zum Beispiel an irgendeiner anderen Stelle hier an der Stelle R das Phi von R berechnen können. Na, das sollte uns bekannt sein. Jetzt ist in der Natur meistens die Sache etwas anders, weil man hat zwar einerseits Ladungsverteilung, alles gut, man hat aber andererseits auch oftmals irgendwelche Flächen oder auch Volumina, die sind von mir aus geerdet. Ja. Oder die stehen auf irgendeinem konstanten Potenzial oder man hat an irgendeiner Stelle halt eben ein elektrisches Feld, was bekannt ist. Und jetzt ist es ja nicht zu erwarten, dass wenn das Teil hier geerdet ist, also das jetzt hier quasi in Phi gleich 0 hat, dass dann bis im Epsilon davor das Potenzial im gesamten Raum sich ausschließlich aus diesem Rho hier heraus bezieht und das Phi gleich 0 dann quasi erst in der Epsilon-Umgebung dieser Fläche halt eben wirkt. Sondern es muss ja wahrscheinlich irgendeine Auswirkung auf den gesamten Raum haben, dass ich da eine Erdung vorgenommen habe oder dass ich das auf irgendein konstantes Potenzial, eine Batterie oder sonst irgendwas angeschlossen habe oder dass da halt eben ein elektrisches Feld ist. Und genau darum geht es bei diesen Green'schen Theoremen, die wir jetzt uns mal vornehmen werden. So, das kommt jetzt etwas abstrakt erstmal daher. Und wir sehen aber dann gleich, wie wir das Eingangsproblem mit dem, was ich jetzt als nächstes behandle, wie wir das miteinander verheiraten können. Wir nehmen einfach mal zwei skalare Felder, Phi und Psi, jeweils von R. Und also das sind skalare Felder, so ähnlich wie das Potential da oben. Und im Augenblick wissen wir nicht, was wir mit denen machen, aber kommt dann gleich. Und berechnen aus den beiden ein Vektorfeld A. Und das Vektorfeld A, das schreiben wir so, das ist einfach das Phi von R mal dem Gradient von dem Psi von R. Und wenn wir auf das Vektorfeld A, ich schreibe es nochmal hinten drin, wenn wir auf das Vektorfeld A jetzt die Divergenz loslaufen lassen, dann ist es natürlich die Divergenz von Phi Grad Psi. Und da kriegen wir einerseits, kriegen wir raus, ein Grad Phi Grad Psi plus halt eben ein Phi mal Laplace Psi. Ja, das ist klar. Könnte man so quasi von der Produktregel her ableiten. So, wenn wir jetzt den gaußschen Satz mal anwenden, in dem es ja heißt, wenn ich jetzt irgendein Feld A und dessen Divergenz habe und über das Volumen integriere, ich mache jetzt mal überall Striche dran, nach dem Motto, über das soll integriert werden, dann wissen wir, das ist dann identisch, also wie gesagt Gauss, dem Oberflächenintegral A mal N df', wobei dieses F, naja, machen wir lieber Oberfläche, die Oberfläche von diesem Volumen V ist. Gut. Wir machen jetzt noch Folgendes, noch eine Konvention. Kannst du runterschieben? Nein, noch nicht. So, machen jetzt noch eine Konvention. Wir kriegen jetzt gleich dieses A mal N. Das A ist ja wiederum Phi Grad Psi mal N. Der Vektor N, der muss ja irgendwie Skalarprodukt, also im Skalarprodukt mit dem hier multipliziert werden. Und wir schreiben das jetzt einfach so, weil hier bestimmen wir ja den quasi größten Anstieg. Hier bestimmen wir einfach davon den Anteil, der in Richtung des Vektors n geht. Könnte man es auch gleich so schreiben, das ist Phi mal d Psi nach der n Strich. Also das wäre jetzt die Konvention, die wir noch zusätzlich einführen. Gut, dann gilt jetzt Folgendes. Auf der linken Seite hatten wir gehabt, die Divergenz von dem A-Feld, ich schreibe es jetzt mal ausführlich, von R', was wir über dv' integrieren wollen. Wenn wir das jetzt einsetzen, also im Prinzip das Teil hier einsetzen, Grad Phi Grad Psi plus Phi Laplace Psi, dann steht also links Grad Phi Grad Psi plus Phi Laplace Psi. Und auf der rechten Seite steht einfach ist gleich dem Oberflächenintegral über die Oberfläche, die dieses V hier umrundet, mal Phi d Psi nach dn Strich df Strich. Und das, was jetzt da vorne steht, das nennt man das sogenannte erste Greensche Theorem. Das ist jetzt nichts Besonderes, ne? Also das hätten wir mit Gauss sofort auch herleiten, beziehungsweise haben wir ja hergeleitet, aber das hätten wir auch sofort vorhersagen können. So, wenn es ein erstes gibt, gibt es ja meistens auch ein zweites. Sonst würde man sich schon die Mühe machen, das erste zu nennen. Wie kriegen wir das zweite? Bei dem zweiten machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir bilden das A-Feld jetzt genau umgekehrt. Nämlich, hier haben wir das A-Feld als Phi grad Psi. Jetzt machen wir es einfach so, dass wir das A-Feld als Psi grad Phi bilden. Tolle Sache. Also jetzt auch nichts sehr Weltbewegendes. Ne? Heißt, wir müssen oben das erste Greensche Theorem einfach anders schreiben. Nabla Psi, Nabla Phi plus Psi Laplace Phi dv' ist gleich Oberflächenintegral Psi d Phi dn' df'. Also einfach nur vertauschen, das ist klar. Das ist aber noch nicht das Zweite, das wäre jetzt wirklich absolut billig. Sondern das Zweite kriegen wir, also das zweite Greensche Theorem, das kriegen wir dadurch, dass wir das hier voneinander abziehen. Was wir sehen, ist, dass der erste Term im Volumenintegral natürlich identisch ist. Grad Phi, Grad Psi und Grad Psi, Grad Phi, die heben sich gerade gegeneinander weg. Und dann bleibt hier drüben, also im Volumenintegral, bleiben zwei Terme. Phi Laplace Psi minus Psi Laplace Phi dv' ist gleich Oberflächenintegral über die Oberfläche O und dann Phi d Psi nach dn Strich minus Psi d Phi nach dn Strich df Strich. Das nennt man dann das zweite Greensche Theorem. Ja, was haben wir jetzt davon? Was hat es jetzt damit zu tun, was wir da oben gerade als physikalisches Problem gemacht, hingeschrieben hatten? Dazu machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir werden bestimmte dieser Größen, also nicht bestimmte, sondern das Phi und dem Psi, eine Bedeutung geben. Im Augenblick sind es Skalarfelder, aber jetzt sagen wir, was wir physikalisch damit vorhaben. War das mal, wie Sie abgeschrieben habt? So, das ganz einfache, die ganz einfache Definition ist, das Phi, das soll einfach dem Phi entsprechen. Also das physikalische Potential Phi entspricht anschließend diesem mathematischen Phi. Und für das Psi, da setzen wir jetzt einfach Folgendes ein, das soll sein, 1 durch R minus R'Betrag. Wir könnten auch sagen, das ist so etwas wie das Potential eine Einheitsladung. Na, also wenn wir da einfach Q gleich 1 setzen würden, würde das ja dann genauso aussehen. Ja, dann brauchen wir so ein paar Größen, wie zum Beispiel, wo haben wir es? Also wir brauchen da unten für den zweiten Greens, brauchen wir den Laplace Psi. Also Laplace auf R minus R' Betrag. Und das ist so viel wie minus 4 Delta R minus R'. Dann brauchen wir dasselbe für den Laplace Phi, also für das physikalische Phi. Machen wir es nochmal richtig. Das soll dann gleich dem physikalischen Phi sein. Und da haben wir natürlich dann minus 4 Pi mal Rho R'. Also wenn das jetzt hier von R' auch abhängig ist jeweils. So, wenn wir das jetzt einsetzen, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir das jetzt einsetzen, einfach in dieses zweite Greensche Theorem, eine Voraussetzung, dass ich mich nicht verschreibe, kriegen wir folgendes: Das ist das Phi an der Stelle R' mal dem Laplace Psi. Das Laplace Psi ist aber minus 4 Pi als Faktor Delta R minus R'. Und dann haben wir hier stehen minus 1 durch R minus R' Betrag. Das ist Psi und dann steht da der Laplace von dem Phi. Also einfach minus 4 Pi mal Rho an der Stelle R'. Lege ich zu, dv'. Und auf der rechten Seite haben wir dann das Oberflächenintegral stehen. Integral über die Oberfläche, das Phi, das ist jetzt einfach das Phi selbst. Und für das dpsi nach dn, da setzen wir jetzt einfach halt eben das ein, dass das Psi gleich dem 1 durch R minus R' ist. Und für den zweiten Term machen wir das genauso. So, was wir jetzt sehen ist, es gibt eine Vereinfachungsmöglichkeit noch. Hier in diesem ersten Integral der erste Term. Den können wir natürlich noch vereinfachen. Aufgrund der Delta-Funktion kriegen wir raus, das ist Phi an der Stelle R selbst. Also das Phi an der Stelle R, das ist genau das, was wir hier haben wollten oder was wir suchen. Diesen Faktor minus 4 Pi, den ziehe ich jetzt auf die andere Seite rüber. Diesen Term schreibe ich auch auf die andere Seite. Muss nur aufpassen, dass ich mich mit dem Vorzeichen so weit vertue. Also hier gibt es ein Pluszeichen, es geht auf die andere Seite, gibt es ein Minuszeichen. Das Minuszeichen hebt das Ganze wieder auf. Die 4 Pi kürzen sich gegeneinander weg. Also steht da, das ist das Integral über V Rho an der Stelle R' durch R minus R' dv'. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, hoffe ich. Ja, das ist nämlich genau das, wie ich jetzt aus einer Ladungsverteilung heraus an der Stelle R' mein Potential an der Stelle R berechnen würde. Und jetzt gibt es halt eben noch ein paar andere Terme, nämlich dieses ganze Oberflächenintegral hier hinten, das ich jetzt einfach nochmal abschreiben muss. Eins muss man dazu allerdings nachtragen. Dieses Integral lässt sich nur dann in das Phi von R wandeln, wenn das R-Selbst-Element des Integrationsvolumens V ist. Also das ist eine Voraussetzung. Gut. Was haben wir jetzt hier erzeugt? Wir haben also einerseits erzeugt einen Ausdruck, der ist identisch mit dem, was wir bisher kannten als Volumenintegral über Rho, geteilt oder auch gewichtet mit dem Abstand des jeweiligen Rohs zu dem Punkt, an dem wir das Phi ausrechnen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier ein Oberflächenintegral. Und dieses Oberflächenintegral interpretieren wir dann anschließend so, dass es genau diese physikalischen Randbedingungen beschreibt, also zum Beispiel irgendeine Fläche, die auf Potential Phi gleich 0 gelegt worden ist, oder irgendeine Fläche, auf der ein bestimmtes elektrisches Feld halt eben herrscht. Das sind genau die Terme, die jetzt hier hinten reinkommen. So, wir betrachten jetzt mal zwei Spezialfälle. Der eine Spezialfall ist der, dass wir die Integrationsfläche O ins Unendliche schieben. Was passiert dann mit diesem Integral da hinten? In dem Integral da hinten steht so etwas wie Phi, und jetzt schreibe ich es wieder um, grad an der Stelle 1 durch R, von R minus R'. Das wäre so ein Term, und der andere Term, der ist ja dann analog. Den multiplizieren wir dann noch anschließend mit dem N, was auf der Oberfläche senkrecht steht, eben im Unendlichen steht. Dieses Phi von R geht mit 1 durch R Strich. Wenn ich hier den Gradienten von dem Teil hier bilde, kriege ich etwas, was mit 1 durch R Quadrat geht. Ich will es gar nicht ausrechnen, sondern ich will einfach nur zeigen, dass das Ganze, also dieser Term hier hinten, proportional 1 durch R Strich hoch 3 ist. Dasselbe sehen Sie, wenn Sie da hinten den zweiten Term nehmen, der da geht mit 1 durch R minus R' und dann Gradient auf das Phi angewendet mal dem N', dann habe ich hier auch ein 1 durch R', hier habe ich den Gradient von dem Phi, also auch wieder ein R' Quadrat, heißt also das Ganze geht auch mit 1 durch R' hoch 3. Das muss auch so sein, weil wenn das jetzt nur mit R Quadrat ginge, hätten wir irgendeinen Fehler gemacht. Schon allein aus Dimensionsgründen müssen ja die beiden Terme identisch sein. So, das heißt, der Term im Integral, der geht mit 1 durch R hoch 3, die Oberfläche geht mit was geht die? Mit R Quadrat. So, das heißt, wenn ich das Ganze ins Unendliche hinein betrachte, verschwindet mein zweites verschwindet das Oberflächenintegral. Also das Oberflächenintegral über die geschlossene Oberfläche, die geht gegen 0. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt meine ganzen Oberflächen, auf denen irgendwelche komischen Potenziale und elektrischen Felder herrschen, wenn ich die ins Unendliche hinein verschiebe, dann kriege ich raus, dass mein Phi an der Stelle R gleich Integral Rho an der Stelle R' geteilt durch R minus R' Betrag dv' Integral über das Volumen V ist. Das heißt, das, was man so üblicherweise halt eben in der Potentialberechnung macht, das ist, man vernachlässigt entweder alle Potenziale, die in der Nähe sein könnten, also sind alle Potenziale auf Null gesetzt, die man irgendwie so hat. Es gibt nur Erdungen überall. Oder man hat halt eben die Oberfläche ins Unendliche hinein verschoben. Beides ist eine denkbare Interpretation, ist auch erlaubt. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass das halt eben nicht gilt, wenn man die Oberfläche nicht im Unendlichen hat. Und der zweite Fall, den man betrachten kann, naja, es gibt keine Ladungsverteilung, sondern im Prinzip ist alles, was man hat, sind halt eben irgendwelche Oberflächen mit Potenzialen oder Oberflächen mit Feldern. Dann heißt es, Gesundheit, dass das Phi von R, was ja in dem Sinne null wäre, wenn man jetzt die gleichen oben drüber nehmen würde, dass die halt eben nicht gleich null ist, weil zwar der erste Term, nämlich dieser, gleich null ist, aber man hat ja immer noch dieses Oberflächenintegral. Ja, und das heißt, jetzt bestimmt sich plötzlich das Potenzial im gesamten Raum aus den Potenzialen an bestimmten Oberflächen oder aus den elektrischen Feldern an bestimmten Oberflächen. Gut. Soweit erstmal klar. Wenn was unklar ist, sofort fragen. Aber ich glaube, das ist auch diesmal etwas deutlich leichter als das, was wir letztes Mal gemacht haben. Gut, das heißt also, wenn wir jetzt nicht gerade zwei Sonderfälle haben, Oberfläche im Unendlichen oder Rho gleich Null, müssen wir uns rumschlagen mit diesen zwei Integralen, oder eigentlich sind es ja sogar drei Integrale, ne? Dieses Volumenintegral und die zwei Oberflächenintegrale. Also erstes Oberflächenintegral, zweites Oberflächenintegral. Und ja, das eine Oberflächenintegral wird jetzt quasi einen Sinn machen, wenn wir hier Potenziale vorgegeben haben. Und das andere Oberflächenintegral würde möglicherweise Sinn machen, wenn wir elektrische Felder vorgegeben haben. Würde aber heißen, dass, wenn wir nur das erste bräuchten, dass dann die elektrischen Felder hier hinten irgendwie null sein müssten. Oder umgekehrt, wenn wir halt eben nur die elektrischen Felder hätten, dass dann die Potenziale irgendwie null sein müssten. Das ist irgendwie blöd. Weil das kann man nicht unbedingt immer voraussetzen, dass es so ist. Was ich jetzt als nächstes gerne zeigen würde, das ist, dass ich je nach physikalischer Fragestellung nur eines dieser beiden Integrale quasi definieren oder auswerten muss. Ist der Begriff Neumannsche und Dirichlet'sche Randbedingungen schon mal irgendwann gefallen? Ja? Okay. Ist das überhaupt schon mal bekannt? Nee, ne? Also ich hatte es nämlich jetzt in der Vorlesung nicht entdeckt. Gut. So, was ist Dirichlet? Was war das für eine Randbedingung? Also Potenzial am Rand. R-Element O, schreibe ich mal, ist bekannt. Okay. Und Neumann? Ist dann klar, ne? Das war nämlich, dass die Ableitung, also das D, Phi, ich schreibe jetzt mal nach dn, Strich, auch am Rand, dass das halt eben bekannt ist. Ist jedem klar, was dieses d phi nach dn ist? Ja, aber was ist es physikalisch? Dann mach ich das bekannt, ist nochmal weg. Schreib's aber gleich wieder hin. Unsere Definition war ja, oh, wo steht sie denn? Da oben. Ja? Dass dieses a mal n ist gleich phi d psi nach dn, war ja im Prinzip, dass ich hier den Gradienten von dem phi bilde und dann mit n skalar multipliziere. Vollständigkeit halber schreibe ich das jetzt gerade nochmal hin. So, was ist das jetzt? Gradient von Psi, von Phi, das ist? Minus E. Das E, also ja, genau, das E-Feld. Ne? Und mal N, das ist halt eben die normalen Komponente des E-Feldes. Ja, also die Komponente, die halt eben genau senkrecht letztlich auf dieser Oberfläche dann steht. So, jetzt schreibe ich wieder hinten dran, ist bekannt. Gut, also wir wollen jetzt einfach zeigen, dass wir entweder Dirichlet oder Neumann nehmen können und dass dann trotzdem das Potential identisch ist. Wie zeigen wir das? Wir nehmen mal an, es gäbe zwei Potenziale, Phi 1 und Phi 2. Und die erfüllen beide für eine gegebene Feldverteilung oder auch, also Entschuldigung, nicht für eine Feldverteilung, für eine Ladungsverteilung oder halt eben auch ohne Ladungsverteilung, entweder die Poisson- oder die Laplace-Gleichung. Das heißt also, beide bilden Laplace phi i, also das i soll halt eben dann entweder 1 oder 2 sein, angewendet auf das phi ist gleich minus 4 pi mal dem rho. Und das ist das Rho, was jetzt wirklich entsprechend vorgegeben ist für beide. Eine gegebene Ladungsverteilung und beide Phis erfüllen diese Differentialgleichung. Und wenn ich jetzt das hier voneinander abziehen würde, also nach dem Motto Phi 1 minus Phi 2, also Laplace von Phi 1 minus Phi 2, dann kriege ich natürlich hier auf der rechten Seite eine 0 raus, trivialerweise, weil sich einfach diese 4 Pi Rho's halt eben entsprechend wegnudeln. Und beide Potenziale, Phi 1 und Phi 2, sollen entweder Phi 1 an der Oberfläche gleich Phi 2 an der Oberfläche genügen oder ja, schreiben wir wieder das d phi 1 nach dn gleich d phi an der Oberfläche gleich d phi 2 nach dn auf derselben Oberfläche. Ja, also das heißt, wir haben zwar unterschiedliche Phis, ich schreibe es nochmal oben hin, aber die erfüllen beide die Laplace-Gleichung, die Poisson-Gleichung und erfüllen beide die Voraussetzungen auf der Oberfläche. Und jetzt bildet man eine Größe U. Das sei die Differenz zwischen diesen beiden Potenzialen. Mhm. Ja, das ist jetzt genau die Frage. Genau. Das wollen wir jetzt zeigen. Wobei, um es mal gleich vorwegzunehmen, es kann natürlich schon sein, dass Sie eine Fläche, eine Oberfläche haben, in der das Potenzial vorgegeben ist. Sie haben eine zweite Oberfläche, in der irgendein elektrisches Feld vorgegeben ist, eine Feldstärke vorgegeben ist. Insofern kann es schon passieren, dass man wirklich beide Gesundheitsbedingungen hat. Aber dann halt eben für unterschiedliche Flächen. Und dann hat man auch, ich nehme das jetzt ein bisschen vorweg, dann hat man auch zwei Oberflächenintegrale, einmal für die, wo das Potential halt eben bekannt ist und einmal für die, wo das die elektrische Feldstärke bekannt ist. Aber es sind unterschiedliche Flächen dann. So, also dieses U sei jetzt die Differenz zwischen den beiden unterschiedlichen Potentialen. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Aus dem ersten Green'schen Theorem, das ist gerade das, was jetzt da oben noch knapp hervorschimmert, setzen wir Phi gleich Psi gleich U. Why not? Ich meine, da oben steht hier nirgendwo, dass die Phis und die Psis in diesem ersten Green'schen Theorem, dass die unterschiedlich sein müssen. Ich setze die jetzt einfach mal gleich. Und zwar gleich die Differenz zwischen den beiden Potentialen. So, dann steht da Folgendes. Dann steht da der Gradient von U mal dem Gradient von U. dv', ich ziehe die zwei Integrale, die Volumenintegrale jetzt mal auseinander, plus das Integral über U, Laplace U, dv', ist gleich das Oberflächenintegral U, und dann steht da d U nach dn' df' auf der Oberfläche. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wie groß ist das Volumenintegral? Das hier, also U, Laplace U, dv'. Das ist trivialerweise 0. Warum? Weil wir da oben gesagt hatten, also hier steht es, dass der Laplace Phi minus der Laplace Phi 2, also gerade der Laplace von dem U, dass das 0 sein soll. Die beiden sollen ja die Poisson-Gleichung beide gleich erfüllen. Also das Teil hier ist 0 und damit ist hier das ganze Integral gleich 0. Ja, das vereinfacht schon mal einiges. Ein Integral weniger, was wir ausrechnen müssen. Ist noch etwas 0? Das ist auch unfair, ne? Ich nehme das leichte Volumenintegral und ihr müsst jetzt überlegen, ob noch was anderes 0 ist. Ja? Das weiß ich nicht. Aber es gibt noch eine andere Begründung, die ist noch offensichtlicher. Ja? Also das ist jetzt entweder der eine Term, ja, bei Dirichlet, oder der zweite Term bei Neumann ist 0, also entweder oder. Aber wie auch immer, das ganze Teil hier ist 0. Sodass wir dann quasi da stehen haben. Ich fasse es jetzt mal noch ein bisschen einfacher zusammen. Das ist das Integral von Nabler U-Quadrat gleich 0 ist. Naja, das ist ja hier ein Term, der ist entweder gleich 0 oder größer 0. Wenn ich das aufintegriere und es soll trotzdem eine 0 ergeben, dann muss ich einfach voraussetzen, dass der Gradient von dem U gleich 0 ist. Und zwar letztendlich im gesamten Volumen. Also in V. Ja, logisch, ne? So, wenn der Gradient von U gleich 0 ist, heißt das entweder bei Dirichlet, wo ja diese Randbedingung hier erfüllt ist. Phi 1 und Phi 2 sind identisch. Das heißt, die Differenz von den beiden ist am Rand 0. Das heißt, die Differenz von beiden muss überall gleich 0 sein. Sonst wäre der Gradient von dem U nicht gleich 0. Also das heißt, Phi 1 gleich Phi 2 in V. Ich schreibe es nochmal hin wegen Phi 1 an der Oberfläche gleich Phi 2 an der Oberfläche. So, und wie geht die Argumentation bei Neumann? Da ist ja die Aussage, dass die Gradienten mal dem normalen Vektor, den könnte man dann also auch weglassen, weil der normalen Vektor sollte ja schon bei identischen Oberflächen dann auch wieder identisch sein, also dass der Gradient von dem Phi 1 gleich dem Gradient von dem Phi 2 ist. Und das würde heißen, wenn der Gradient aber im gesamten Volumen gleich 0 ist, dass das Phi 1 gleich dem Phi 2 plus eine Konstante sein kann, mehr nicht. Und zwar wegen d phi 1 nach dn Strich gleich d phi 2 nach dn Strich. Ja, das wissen wir aber bei Potentialen, ist so eine Konstante immer drin. Wir wissen ja auch nicht, wie groß jetzt hier das Potential halt eben der Gravitation ist. Ob wir das jetzt halt eben auf dem Erdboden messen oder im ersten Stock oder im zweiten Stock gleich 0 setzen, das ist halt eben diese Konstante, die immer drin ist. Die aber dann anschließend in der Physik keine Rolle spielt. So, was haben wir jetzt gezeigt? Jetzt haben wir gezeigt, wenn die beiden Potenziale unterschiedlich sein sollten, aber gleichzeitig halt eben die Poisson-Gleichung erfüllen und gleichzeitig erfüllen, dass entweder Dirichlet oder Neumann auf dem Rand gilt, dass sie dann entweder identisch sind oder dass sie halt eben identisch sind bis auf einen konstanten Term. Damit haben wir die Eindeutigkeit bis auf diesen konstanten Term der beiden Potentiale gezeigt. Oder besser gesagt, haben wir eigentlich gezeigt, dass es nur ein Potential gibt, bis auf eine konstante Additive. Ja, das heißt also, sobald wir irgendwie ein Phi herausbekommen haben, ist es uns wurscht. Wir brauchen überhaupt nicht zu probieren, noch ein zweites Phi auszurechnen. Wir wissen, es gibt noch tausend andere Phis, die sind alle mit einer Konstanten von dem ersten Phi unterschieden, aber die Funktionalität von dem Phi, die ist eindeutig. Und dementsprechend können wir auch sagen, das ist ja jetzt genau Ihre Aussage, wir nehmen doch immer nur eins, also entweder wir nehmen Dirichlet oder wir nehmen Neumann, das ist auch genau die Aussage, die hieraus folgert, wenn wir sowieso schon wissen, dass es nur ein Phi gibt, das ist eindeutig, dann können wir uns auch darauf zurückziehen, dass wir entweder Dirichlet oder Neumann halt eben nehmen. Gut. Ist das soweit erstmal klar? Man definiert daraus dann die sogenannte Greensche Funktion. Wir hatten ja da oben gesagt, wo steht es denn? Laplace Psi gleich Laplace von 1 durch Delta R gleich minus 4 Pi Delta R minus R'. Das wäre jetzt quasi eine Funktion, die dem Ganzen dann, also die dieser Laplace-Gleichung hier entsprechen würde. Aber es gibt vielleicht, es gibt eine ganze Klasse von Funktionen, die das auch können. Die nennt man dann Green'sche Funktionen. Und die erfüllen alle miteinander diese Voraussetzung, dass rauskommen muss, dass da minus 4pi Delta R minus R' rauskommt. Und diese ganze Klasse von Green'schen Funktionen, die haben alle miteinander einen gemeinsamen Term. Der heißt nämlich einfach 1 durch R minus R'. Und dann gibt es, so ähnlich wie das, diese additive Konstante bei dem Potential, gibt es tausende von Funktionen f von r und r', die allerdings eine Bedingung erfüllen müssen, nämlich dass Laplace f von f und r', gerade 0 sein müssen. Das ist die Green'sche Funktion und Sie werden dann die Green'sche Funktion, je nachdem, wo sie auch ihr Weg hinführt, also in der Physik, werden sie noch an verschiedenen Stellen auch wieder erleben. Und es geht immer darum, dass man irgendwie dieses F so gescheit oder geeignet wählt, dass Vereinfachungen dann halt eben in der jeweiligen Physik stattfinden. Wir werden das jetzt auf einem ganz primitiven Niveau, wenn wir das jetzt gleich mal sehen, wie man so ein F wählen kann. Und Sie müssen dann einfach, also wie gesagt, je nachdem, wo Sie halt eben hingehen, im Rahmen Ihres Studiums, müssen Sie halt eben dann mit durchaus schwierigeren Brocken von dem F rechnen. Was wir auch sehen, das sehen wir schon hier dran, ist, dass diese Green'sche Funktion G Folgendes erfüllt. Ich kann die beiden vertauschen, die beiden Variablen, R und R'. Und trotzdem bleibt die Green'sche Funktion gleich, das heißt, die ist also symmetrisch. Und ja, wir schauen uns dann quasi Folgendes an, wie wir, wie gesagt, auf einem relativ vereinfachten Niveau, wie wir dieses F halt eben entsprechend wählen können. So, wenn wir jetzt nochmal diese Green'sche Funktion in die, also statt dem C, wenn wir noch eins runter, wenn wir diese Green'sche Funktion jetzt statt dem C in das zweite Green'sche Theorem einsetzen, aber das Kleinphi gleich dem physikalischen Phi belassen, dann kriegen wir quasi schrittweise genau dasselbe raus, was wir hier drüben rausgekriegt hatten, nämlich Phi von O durch und da hinten den Oberflächenterm. Nur halt eben, wie gesagt, statt dem R minus R' setzen wir jetzt das G ein. Fragt sich natürlich, warum machen wir das, aber das sehen wir gleich. Das ist der erste Term. Ich schiebe es nochmal runter. Das ist einfach dieses Rho und das 1 durch Delta R Betrag. Das ersetzen wir jetzt durch das G. Und dann haben wir noch die zwei Oberflächenterme. Die lauten dann ähnlich. G von R und R' D Phi nach dn' minus phi an der Stelle r' und dann d nach dn' von dem g rr' df'. Das sind die beiden Terme, die wir jetzt haben, wenn wir das g statt dem c 1 zur Stelle da r setzen. So, ich glaube, das ist erstmal klar, ne? Also das ist trivial, das kann man machen. Kann man insofern auch machen, weil sich ja tatsächlich dieser zweite Term dann auch, der hier, also genauer gesagt, das war ja der erste Term sogar, weil der hier genauso rauskommt, ob ich jetzt G oder 1 zur Stelle da, er halt eben für das Psi einsetze. So, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir Dirichlet haben, da wählen wir die Greens-Funktion von R und R'. Machen wir jetzt mal einen Index D dran für Dirichlet. Wählen wir so, dass sie an der Oberfläche gerade 0 ist. Und dann heißt das, dass wir quasi das Phi, oh, hoffentlich kriege ich das hin, ausrechnen können als ein Integral, ich lasse mal die ganzen Abhängigkeiten weg, g d rho dv'. Wie gesagt, das gd ist ja nur an der Oberfläche gleich 0. Deswegen gibt es schon noch irgendeinen Ausdruck. An der Oberfläche ist es 0, das heißt also, dieser erste Term fliegt weg und dann kommt ein zweiter Term minus 1 durch 4pi und dann das Oberflächenintegral mit phi dn' gd df'. Das heißt also, in dem Fall können wir dann entsprechend diese drei Integrale halt eben in 2 auf 2 verkürzen. Was machen wir bei Neumann? Ja, bei Neumann ist der erste Verdacht der falsche. Der erste Verdacht wäre, wir setzen einfach dgn nach dn gleich 0. Geht aber nicht, weil wir damit, wenn wir das ganz durchrechnet, quasi die Ladung, die an so eine, also dg ist ja letztendlich, dg nach dn ist ja letztendlich das elektrische Feld, das muss von irgendeiner Ladung herkommen. Und wenn man dann darüber integriert, müsste ja irgendwie die Ladung herauskommen, das wissen wir vom gaußschen Satz her. Und wenn wir so starten, kann man nachweisen, dass dann die Ladung gleich 0 wird. Also man hat, ohne dass man eine Ladung hat, trotzdem ein elektrisches Feld. Passt nicht. Auf der anderen Seite könnten wir Folgendes machen. Wir könnten sagen, wir setzen das einfach mal gleich minus 4pi durch die Oberfläche. Ja, an der Stelle wäre jetzt das f vielleicht doch besser. Ich lasse es jetzt mal bei dem o. Weil wenn man das dann macht, dann kriegt man nämlich tatsächlich raus, dass dieses dgn nach dn' über die Oberfläche integriert, dass es tatsächlich minus 4pi ergibt. Und damit kann ich auch tatsächlich eine Ladung halt eben erzeugen. Also wenn ich jetzt hier noch ein Q hinschreibe, dann steht jetzt hier auch ein Q und dann steht hier 4πQ. Also das heißt, das erfüllt dann die typischen Voraussetzungen. Und was dann quasi hier als Integral rauskommt für das Phi von R, ist Folgendes. Das ist dann das Integral, ich mache es wieder in Kurzschreibweise, Greens Funktion nach Neumann mal dem Rho integriert über v', dann steht jetzt hier plus 1 über 4pi, 4 sollte man auch lesen können, 1 über 4pi, dann das Oberflächenintegral, Schnickschnack, dphi nach dn' mal Greens Funktion nach Neumann, d f'. Und dann bleibt noch etwas über. Das ist nämlich genau das, was jetzt hier quasi passiert, wenn ich das hier so einsetze, dann kriege ich hier dgn nach dn' ist gleich 4pi. Das heißt, ich kriege so etwas hier raus wie Plus oder Minus. Eigentlich müsste es Minus sein. 1 durch f, also 1 durch die Oberfläche, mal dem Integral über die Oberfläche von dem gn, von dem phi von r df'. Ja gut, das ist irgendein konstanter Wert. Also konstanter Wert als Mittelung über die Oberfläche. Und das ist halt eben wieder so eine dieser additiven Konstanten, die ich einfach hier vorne dazuschlagen kann oder auch nicht, die halt eben am Ende auch nichts ausmacht, wenn ich sie dann noch mit berücksichtige. Also mit dieser Wahl, dass dieses dgn nach dn' gleich 4pi über die Oberfläche ist, habe ich dann eine geeignete Wahl getroffen, um auch wieder bei zwei Integralen zu landen, nämlich bei dem Volumenintegral und bei diesem Oberflächenintegral. So, das heißt also, mit einer geeigneten Wahl der Dirichlet'schen oder der Neumannschen Randbedingung wähle ich dann halt eben für diese Green'sche Funktion g, die wähle ich dann so geeignet, dass dann halt eben von diesen drei Integralen, die am Anfang da standen, jeweils eines, also eins bei Dirichlet, eins bei Neumann halt eben wegfliegt und ich das Ganze auf zwei Integrale reduzieren kann. Und damit haben wir genau auch wieder eine Aussage, wie das, was Sie vorhin hinterfragt hatten. Ich kann also entweder mit Dirichlet starten oder mit Neumann starten. So, bevor ich das jetzt wegwische da unten, weil uns das möglicherweise, also wenn Sie da unten zu fragen haben, sollten Sie jetzt fragen, weil sonst ist es weg. So, wozu kann man das verwenden? Wir machen jetzt ein Beispiel. Und zwar sieht das Beispiel wie folgt aus. Ich habe hier eine Kugel, idealtypisch gezeichnet. Die ist geerdet. Das heißt also, die liegt auf dem Potential phi gleich 0. Und vor der Kugel liegt hier eine Ladung Q. Und ich setze mal mein Koordinatensystem in das Innere der Kugel und habe jetzt hier einen Pfeil Y, an der Stelle liegt also dieses Q. Und die Frage ist, wenn ich mir jetzt an irgendeiner Stelle R hier das Potential phi an der Stelle r berechnen will, mit welchem Potential muss ich halt eben, welches Potential kriege ich da raus? Gab es so Aufgaben schon mal in der Vorlesung oder in der Übung? Gut, dann habe ich auch nichts übersehen. So, das heißt, das ist eine typische Aufgabe, eine Randwertaufgabe, ne, weil ich hier einen Rand habe. Der wirkt vielleicht gar nicht mal so sehr als Rand, aber es ist einer. Ne, diese Kugel, die liegt auf einem Potential Phi an der Stelle A. Nehmen wir das mal als, weil das R ist ja schon vergeben, nehmen wir das hier als Radius A. Die sei 0. Und gleichzeitig haben wir diese Kugel, diese Ladung Q halt eben da liegen. Dirichlet oder Neumann kann man sich als erstes mal fragen. Ich glaube, das ist aber leicht zu beantworten. Das ist Dirichlet, ne? Weil wir haben dieses Potential Phi an der Stelle A oder am Rand A gegeben. Den Winkel brauchen wir gleich, deswegen nenne ich den jetzt mal gleich vorweg. Das ist der Winkel Gamma. Und man könnte jetzt überlegen, wie kriegt man das hin und so weiter. Jetzt nehmen wir uns einfach folgende Freiheit. Wir nehmen uns die Freiheit, dass wir bei dirichletscher Randbedingung es irgendwie so hinfriemeln können, dass die Funktion auf der Oberfläche gleich 0 ist. Was ja per Zufall auch damit übereinstimmt, dass das Phi-Potential auch gleich 0 sein soll. Natürlich war die Aufgabe so gewählt, dass es auch identisch ist. Und die Frage ist, ob es genügt, an irgendeiner Stelle, das nennen wir dann Y', eine Ladung Q' anzubringen. Wissen wir noch nicht, ja, aber könnte ja sein. Okay, ihr wisst es jetzt schon, weil ich habe es jetzt so angefangen. Ich werde mit so etwas nicht anfangen, wenn es überhaupt nichts bringen würde. Ob es nicht genügt, dass man an der irgendeiner Stelle halt eben so eine Ladung Q' hinlegt. Die werden wir dann später Bildladung nennen. Und werden dann auch sehen, was die eigentlich für eine physikalische Interpretation hat. Also ob es nicht genügt, dass wir Q' hier hinlegen, sodass das Potential hier oben dann gleich 0 ist. Das ist halt eben die wesentliche Voraussetzung. Das Potential soll, weil geerdet, hier gleich 0 sein. Und wir können dann mit Hilfe von dem Q' und dem Q jedes beliebige Phi außerhalb dieser Ladung halt eben ausrechnen. Das ist so der Gedankengang, den wir jetzt als nächstes verfolgen. Klar? Also nur als Gedankengang jetzt erstmal, ohne dass wir wissen, wie die Lösung aussieht. Wenn es klar ist, dann mache ich jetzt weiter. Also wir versuchen jetzt quasi das Phi an der Stelle R gleich A. Na, machen wir es erstmal. Wir machen es erstmal allgemein. Das Phi soll abhängen von dem R natürlich und von dem Y und möglicherweise auch von dem Y'. Das soll jetzt so aussehen. Das ist Q. Wir machen jetzt keinen Ladungsverteil, wir machen einfach eine Ladung, weil wir es uns einfach machen will, wollen, weil ich mir es einfach machen will. Das ist Q R minus Y plus Q Strich R minus Y Strich. So, das können wir sofort ausrechnen. Das ist Q durch Wurzel aus R² plus Y² minus 2RY Kosinus dieses Winkels Gamma. Einen der beiden Terme plus Q', zweiter Term, R² plus Y² minus 2RY Kosinus Gamma. Es ist ja dasselbe Gamma. Gut, das wäre jetzt das Phi an irgendeiner beliebigen Stelle R. Und wir voraussetzen, dass wir halt eben mit einem Q' an der Stelle Y' auskommen. Und jetzt hätten wir zusätzlich noch die Randbedingung. Randbedingung, dass dieses Phi an der Stelle R gleich A also am Rand von der Kugel, dass das halt eben 0 sein soll. Was so viel heißt wie, dass 0 ist gleich Q durch A Quadrat plus Y Quadrat minus 2 AY Cosinus dieses Winkels Gamma plus Q' a Quadrat plus Y' Quadrat minus 2 AY' Cosinus Gamma, dass das halt eben 0 sein soll. Jo, und zwar für alle, also wir müssen jetzt mal verallgemeinend ausdrücken will, für alle Gamma. Ja, das heißt, ich muss diesen Vektor R rund um die Kugel führen dürfen, auf irgendeine Stelle auf der Kugel setzen dürfen und trotzdem muss diese Bedingung hier erfüllt sein. Das heißt also, wenn ich den Vektor R irgendwo hinstelle, habe ich ja unterschiedliche Gammas zwischen 0 und 360 Grad und für alle diese Gammas muss das erfüllt sein. Jo. Wenn man Folgendes macht, dass man sagt, das Q', also was man jetzt noch machen kann, ist Folgendes. Ich schreibe noch mal was anderes. Das ist Q. Ich weiß, normalerweise zieht man ja eigentlich immer das größere Teil raus aus einer Wurzel. Also zum Beispiel das Y wäre das jetzt in dem Fall. Und dann macht man Taylor-Reihenentwicklung. Darum geht mir es jetzt aber im Augenblick nicht. Ich ziehe jetzt mal das A raus. Und dann steht hier 1 durch Y durch A zum Quadrat minus 2y durch a mal im Cosinus Gamma. Also ich habe jetzt einfach das a aus der Klammer rausgezogen, aus der Wurzel rausgezogen, plus q'. Dann machen wir dasselbe. Da steht 1 plus y' durch a zum Quadrat minus 2y' durch a Cosinus Gamma. Das soll immer noch gleich 0 sein. Und jetzt sieht man, glaube ich, was man machen könnte. Man könnte nämlich sagen, okay, wenn das hier gleich dem hier ist, bis auf ein Minuszeichen, und wenn das hier gleich dem hier ist, ohne Minuszeichen, dann wäre die Gleichung erfüllt. Also Q durch A gleich minus Q' durch A einerseits und Y durch A gleich Y' durch A. Quatsch. Habe ich jetzt Quatsch gebaut? Sorry, ich habe hier hätte ich das Y' rausziehen sollen. Okay. das hätte zwar auch gegolten, aber das wäre die triviale Aussage gewesen. Das so trivial wollte ich es jetzt nicht haben. Also y durch a ist gleich a durch y' so rum. Also wie gesagt, das andere war eben eine triviale Lösung. Aber halt eben nicht die allgemeine Lösung. So, man kann auch zeigen, dass das tatsächlich die allgemeinste Lösung ist. Machen wir jetzt nicht. Aber wir gucken uns mal an, was heißt das dann für das Q'. Also erstmal können wir sagen, okay, hier aus dem zweiten, da folgt y' ist gleich y durch a Quadrat. A Quadrat durch y, so rum. Und wenn wir das dann halt eben entsprechend einsetzen, dann folgt daraus, dass das Q' gleich minus Q durch A mal Y', also gleich A mal Q durch Y mit Minuszeichen ist. So, was haben wir jetzt erarbeitet? Das haben wir erarbeitet, dass, wenn wir die Ladung Q' so wählen, wie es hier steht, minus A mal Q durch Y, und wenn wir diese Ladung Q' dann setzen an den Ort Y' gleich A Quadrat durch Y, dann kriegen wir tatsächlich ein Potential Phi gleich 0 auf der gesamten Kugeloberfläche raus. Und mit diesem Q' und dem Y' haben wir dann anschließend ein Phi erzeugt, dieses Phi, ein Phi erzeugt, was gemäß dem, was wir eben gerade ausgerechnet haben, auch eindeutig ist, bis auf eine additive Konstante. Ja, wir erzeugen eines, das ist richtig, und dann ist es auch das Einzige, bis auf die additive Konstante. Also es heißt, das Phi von R und Y, das Y' können wir weglassen, weil das Y' hängt ja wiederum von dem Y ab, ist gleich Q durch R minus Y Betrag minus, jetzt ersetzen wir das Q'. Das Q' ist AQ durch Y. Und das Y' ersetzen wir dann auch, nämlich als A Quadrat Y durch Y. Ich schreibe es jetzt mal etwas anders, nämlich als a Quadrat durch y Quadrat mal y, um dem Ganzen auch die Richtung zu geben. Ja, und das wäre jetzt quasi das, was rauskommt. Das wäre jetzt das Potential, was im Außenraum existiert, an jeder beliebigen Stelle R, und was gleichzeitig diese Erdung der Kugeloberfläche quasi beinhaltet. Ja? Welchen? Ne, das sind ja identische Terme hier. Also. Ja, aber wenn die beiden gleich sind, sind die beiden natürlich auch gleich. Ja? Fallunterscheidung zwischen was?
Ja, zwischen dem Potenzial auf der Kugeloberfläche und weiter.
Also, wenn ich jetzt für das R wieder A einsetze, also für das R hier, ich mache es erstmal umgekehrt. Das hier ist das Potenzial, was außen gilt. Okay. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, wie sieht es aus, wenn ich das R an der Stelle A abtaste. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, also wenn man A einsetzt, für R A einsetzt, dann sieht man, dass das dann identisch wird, gleich Null. Und deswegen ist es dann einfach sowohl außen als auch an der Oberfläche halt eben dasselbe Potenzial. So ist es eigentlich auch gewählt, dass wir keine Fallunterscheidung machen müssen, dass wir einfach sagen können, das Potenzial, was außen herrscht, das herrscht auch hier auf der Oberfläche. Aber, muss man ganz deutlich sagen, es herrscht nicht im Inneren. Warum? Weil die ganze Mathematik, die wir vorhin gemacht hatten, vielleicht steht es jetzt sogar noch an irgendeiner Stelle, nein, ich habe es weggewischt, hier an der Stelle stand, als ich die vier Integrale noch hatte, hatte ich in Rot hingeschrieben, R muss Element von V sein. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern? Ja. Und wenn ich jetzt mir das Ganze im Inneren betrachte, der Kugel, dann ist mein R nicht Element von V, weil das V ist alles, was außerhalb ist, inklusive der Oberfläche. Das ist jetzt ein bisschen komisch zwar, aber das da innen gehört einfach nicht dazu. Ja, das gehört nicht zum Integrationsvolumen. Ausgeschlossen. Sozusagen das schwarze Loch in diesem Beispiel hier. Ja. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie das Potenzial im Inneren aussieht. Dazu habe ich jetzt keine Informationen. Ja. Aber ich kann sagen, bis zu der Oberfläche, inklusive der Oberfläche, sieht das Potenzial so aus. Gut. Ich mache jetzt mal etwas, was völlig trivial aussieht, und das ist es auch. Ich schreibe es einfach nochmal ab. Das, was jetzt hier steht, das ist jetzt einfach diese Greens-Funktion für Dirac'sche Randbedingungen. Wir sehen an der Stelle, das ist tatsächlich dieses 1 durch Delta R. Und dann gibt es jetzt hier noch irgend so einen komischen Term, das ist das, was ich vorhin F genannt hatte, hier dieses F von R und R'. Ja, dieser Term da, dem entspricht dieses F von R und R', der sorgt dafür, dass mein Potenzial tatsächlich gleich Null ist an der Oberfläche. Und das ist die Freiheit, die ich quasi habe, dass ich weiß, ich kriege dasselbe Potenzial raus, wenn ich halt eben die Greensche Funktion und die Dirichlet'schen Randbedingungen, wenn ich die so wähle, wie ich sie jetzt gerade gewählt habe. War eine Frage eben? Ja. Ja. Aber, aufpassen, der muss verschwinden an der Oberfläche. Und das macht er. Also wenn ich jetzt das R gleich A wähle, dann verschwindet er. Weil natürlich dann das Y auch entsprechend nochmal umgeeicht wird. Also machen wir gleich. Das machen wir gleich. Also was man zeigen muss, irgendwie gucken Sie wahrscheinlich auf meinen Zettel drauf. Was man zeigen muss, ist einerseits, dass GD von R und Y gleich dem GD von Y und R ist. Ja, also wenn ich jetzt jeweils R und Y vertausche, dann kriege ich dasselbe. Zweitens kann man zeigen, dass das GD von R gleich A und Y gleich 0 ist. Und drittens kann man zeigen, dass das GD von R und Y gleich A auch gleich 0 ist. Wie viel Uhr haben wir? So ungefähr immer. Okay. Dann plädiere ich dafür, dass ich erst was anderes mache, bevor ich das zeige. Weil in 5 Minuten werde ich gerne noch was anderes hinkriegen. Also ich glaube, alle die 3 Sachen sind relativ selbsterklärend. Man muss es einfach nur mal einsetzen, muss es halt eben durchprobieren. Also es ist wirklich trivial. Das hier hinten sieht man insbesondere auch dadurch, wenn ich mir die, das einsteckt ja da das Y', wenn ich mir das Y' für ein Y gleich A anschaue, steht hier A Quadrat durch A, also dann ist Y auch wieder gleich A, Y' auch gleich A. In dem Fall sitzt also einerseits die Ladung Q auf der Oberfläche und andererseits auch diese Bildladung Q' auf der Oberfläche und damit heben die sich beide weg und damit ist die Green'sche Funktion im dirichletschen Sinne gleich 0. So, was ist jetzt diese Ladung Q'? Dazu machen wir Folgendes. Wir gucken mal, nehmen uns die Definition für die Feldstärke, wenn wir eine Oberflächenladungsdichte haben. Ich weiß nicht, was Wagner für die Oberflächenladungsdichte nimmt, wenn ihr es überhaupt schon mal genommen habt. Genau, das sollte Sigma sein. Also, da steht dann 4 Pi Sigma ist gleich E1 minus E2 mal dem N. Ja, das ist die Bestimmung der Feldfläche, genauer gesagt der Feldstärke, genauer gesagt des Sprungs in der Feldstärke zwischen innen und außen. Also dieses E1 minus E2, das ist ja genau die Differenz zwischen innen und außen mal dem normalen Vektor und der ist gleich 4 Pi Sigma. Jetzt ist es halt eben so, wenn ich da eine geerdete Oberkugel habe, dass dann die elektrischen Felder im Inneren alle zusammenbrechen. Also was heißt zusammenbrechen? Die sind gleich 0, denn wenn es irgendein Feld gäbe im Inneren, dann würde sich die Oberflächenladung so lange verschieben, bis halt eben die elektrische Feldstärke dann doch 0 wäre. Das heißt also in dem Fall ist das E1 gleich 0, also habe ich hier nur noch E2 mal N stehen. Und E2 mal N, das ist aber auch nichts anderes als das, was wir vorhin dΦ nach dN genannt hatten. An der Oberfläche. Entschuldigung, mit Minuszeichen noch. So, das heißt also, ich muss jetzt nichts anderes machen, als dieses Potential hier Phi einerseits den Gradienten bilden und andererseits dann halt eben mal der normalen, mit dem normalen Vektor multiplizieren. Also, das heißt, ich habe jetzt hier so ein Q, lasse jetzt den Gradienten wirken auf dieses 1 durch R minus Y Betrag minus, nee, plus A durch Y R minus A Quadrat durch Y Quadrat mal Y Betrag. Und das, was da rauskommt, da mache ich jetzt das Skalarprodukt mit dem N. ist jetzt nichts Besonderes, ja, weil ich jetzt hier halt eben D nach dr auf das R anwenden muss. Ich glaube, das kriegt er hin. In Anbetracht der Zeit mache ich jetzt einfach, überspringe ich drei Zeilen bei mir und schreibe das Endergebnis auf. Da kommt raus ein Vorfaktor mal einen etwas schwierigen Term, 1 minus a Quadrat durch y Quadrat durch 1 plus a Quadrat durch y Quadrat minus 2a durch y mal dem Kosinus von dem Gamma. Und das hoch 3 halbe. Also, eckige Klammer zu. So, das heißt, das ist jetzt nur Sigma von R ohne das 4pi. Das heißt also, ich habe eine Oberflächenladung auf dieser Kugel, die einerseits abhängt von dem Y, also wo befindet sich diese Ladung, die natürlich auch von dem Q abhängt, okay, und andererseits halt eben auch davon abhängt, an welcher Stelle Gamma befinde ich mich denn. Und jetzt kann man natürlich Folgendes machen, dass man sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal an, wenn ich das Sigma von R, Oberflächenladung, über die gesamte Oberfläche integriere. Vorhin hat es noch ein df da hingeschrieben, gell, oder? Ja. Also das Integral über das Sigma über die gesamte Oberfläche bilde, dann kriege ich also etwas wie eine Gesamtladung hin. Q. Okay, das ist jetzt nichts anderes als das Sigma von R da oben mal a Quadrat d Omega. Und von diesem d-Omega kommt halt eben nur das Gamma drin vor. Der Winkel Phi halt eben nicht. Das ist jetzt, also ich habe ungefähr eine Dreiviertelseite handschriftlich gebraucht, um das jetzt auszurechnen. Vielleicht kriegt das auch kürzer raus. Was am Ende rauskommt ist, also 25 Zeilen später, ist gleich Q'. Ja. 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 Wegen des berühmten millenedischen Schreibfehlers. Sind wir? Bei welchem? Bei dem hier? Stimmt einem ja alles bis auf Vorzeichen. Das ist eine blöde Aussage, aber muss früher auch immer lächeln, wenn dann vorne der Dozent halt eben gestanden hat und hat die Vorzeichen gesucht. Es passiert einem einfach an der Tafel auch so. Ist aber trotzdem blöd. Gut. Also, was jetzt rauskommt, ist Folgendes. Dass quasi mein Q', dass ich das so interpretieren kann, dass es eigentlich dieser Gesamtladung Q auf der Oberfläche entspricht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier meine Oberfläche habe, habe jetzt hier an der Stelle irgendwie diese Ladung, dann kann ich entweder sagen, okay, dann wird hier so eine Bildladung Q' erzeugt. Oder ich kann sagen, okay, es gibt hier irgend so eine Oberflächenladungsdichte, die da erzeugt wird. Und der Repräsentant für diese Oberflächenladungsdichte, das ist dieses Q'. Ja, ich könnte also so tun, als würde diese ganze Oberflächenladungsdichte Sigma sich alle vereinen in diesem Q' an der Stelle Y'. Es ist so, wie wir es auch aus der Mechanik her kennen, ich muss ja auch nicht immer die gesamte Masse der Erde nehmen, sondern ich kann mir die gesamte Masse der Erde in einem Punkt vereinigt vorstellen und gucke mir dann halt eben an, welche Auswirkungen hat es auf den Mond. Ja. Und so ähnlich ist es hier auch. Ich kann mir zwar einerseits diese Oberflächenladungsdichte Sigma hier vorstellen, auf der Kugeloberfläche irgendwie verteilt. Also da, je weiter weg, desto dünner wird es ja, von diesem Q hier. Das sieht man mit diesem Cosinus Gamma. Aber ich kann mir es halt eben auch so vorstellen, als wäre das alles vereint in diesem einen Punkt an der Stelle Y'. Und das entspricht dann dieser Gesamtladung Q'. Gut. So, jetzt ist blöderweise wieder mal die Zeit vorbei. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt direkt weiterzumachen. Also ich würde ganz gern nächste Woche das Beispiel jetzt hier noch insofern zu Ende bringen, was man nämlich noch ausrechnen kann, ist die Kraft, die zwischen diesem Q und dem Q' existiert. Das ist nämlich ganz interessant, weil das auch Aussagen dann halt eben für die Festkörperphysik zum Beispiel bietet. Sieht man jetzt auf den Anhieb nicht mal. So, und dann, also das mache ich auf jeden Fall, und dann gibt es drei Möglichkeiten. Und ich hatte ja gesagt, ich will ganz gerne nochmal von euch ein Feedback haben. Das eine ist, es gibt weitere Beispiele dazu, die alle miteinander aufeinander aufbauen, sodass wir dann anschließend halt eben diese ganzen klinischen Funktionen in ihrer Schönheit für einfache Beispiele immer noch hin mal durchexerziert haben. Erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich mache bewegte Ladungen. Guck mir nochmal so Eichungen an, Retardierung und vielleicht auch den herzlichen Dipol. Zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, worum nochmal gebeten worden ist, war Fourier-Entwicklung, Fourier-Transformierte. Also, Greens, Maxwell, Fourier, alles berühmte Namen. Wer ist für Greens? Aha, okay, Maxwell. Okay, gut. Und Fourier? Okay, gut, dann machen wir Maxwell. Also ich mache, wie gesagt, ich schließe das da noch ab, aber ansonsten machen wir Maxwell nächste, Maxwell, ja, stimmt schon, nächste Woche. Schöne Hauptvorlesung, gutes Wochenende, eine schöne Woche.